Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein mittelständisches Technologieunternehmen in Deutschland. Ihre Produkte sind erfolgreich in der Dachregion etabliert. Ihre Kunden schätzen Ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Und dann beschließen Sie, neue Märkte zu erschließen, etwa im Mittleren Osten oder in Südostasien oder in Fernost oder vielleicht auch in Südamerika, Mittelamerika. Und voller Zuversicht fliegen Sie zur ersten Verhandlungsrunde. In dem Fall habe ich mir mal Singapur ausgesucht. Und Sie präsentieren Ihre Technik, Ihre Referenzen, Ihre Preise. Doch statt eines Auftrags erhalten Sie höfliches Lächeln, viele Fragen und später Funkstille. Ja, herzlich willkommen zu einer anderen Ausgabe, zu einer weiteren Ausgabe von Technischer Vertrieb International, dem Podcast. Mein Name ist Andreas Klippe und ich habe das betitelt heute vom Dachraum nach Asien, Erfolgsfaktoren für internationalen Vertrieb. Und auch wenn ich jetzt Asien natürlich präferiere, weil mein eigenes Fertigungsunternehmen für technischen Hochwasserschutz in Asien angesiedelt ist, zum Beispiel, und ich dort auch die meisten Erfahrungen gemacht habe, möchte ich aber die anderen Märkte nicht ausschließen, weil der technische Vertrieb hat so gewisse Regeln und die kann man weltweit anwenden. Ob das jetzt im nationalen, internationalen Bereich innerhalb Europas ist oder eben nach Asien geht oder dann weiter auf andere Kontinente, wie jetzt Australien oder Amerika natürlich. Also, ja, was ist geschehen? Was ich eben sagte, Sie sind da in Singapur und dann war Funkstille. Was ist passiert? Sie haben nicht nur Produkte verkauft, sondern sind unbewusst in ein komplexes Geflecht aus kulturellen Unterschieden, anderen Entscheidungswegen und Erwartungen geraten, die sich deutlich von Europa unterscheiden. Und genau darum geht es in dieser Episode, wie Sie als Mittelständler internationale Märkte in Asien erfolgreich erschließen, ohne Zeit, Geld und Nerven zu verlieren. Ich mache das schon einige Jahre und ich kann mich gut erinnern, als ich Anfang der Nullerjahre zum ersten Mal nach Asien kam, da war natürlich noch viel Goldgräberstimmung unterwegs und ja, man war so ein bisschen der Exot. Ja? Viele Leute haben Westler noch gar nicht gesehen, außer im Fernsehen und uns Langnasen sozusagen. Das hat sich natürlich mittlerweile alles komplett geändert. Und darum soll es jetzt gehen. Ich habe das mal in vier kleine kurze Kapitel gegliedert. Und Kapitel 1 ist betitelt mit Kultur schlägt Technik. Und Sie haben das ja auch schon gehört. Das ist ja jetzt nicht neu, was ich hier erzähle. Aber ich habe das ja alles selber erlebt und will das gerne weitergeben, weil ich immer wieder feststelle, dass in Gesprächen mit deutschsprachigen Kunden dann doch zum Schluss man in diese alten Rhythmen verfällt und sagt, na ja, aber unsere Technik ist doch fantastisch und warum kaufen die das denn nicht und die müssen das doch kaufen und wir sind doch klar besser. Das behaupte ich übrigens von meinen eigenen Produkten auch immer. Und wundere mich dann mitunter, dass sie halt dann doch nicht gekauft werden. Ne? Weil eine 100%-Quote, die haben sie nur, wenn sie Monopol haben. Oder ganz komische in ihren Augen, dann natürlich sehr positive Geschäftsbeziehungen. Ja, also, in Asien entscheidet nicht allein die Technik, sondern Beziehung und Vertrauen. Ja, es heißt ja auch, hier zählt nicht das Know-how, sondern das Know-who. In vielen Ländern wie Thailand, Vietnam oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Aufbau persönlicher Kontakte der erste Schritt, bevor überhaupt über Preise gesprochen wird. Und Entscheidungen werden oft im Konsens getroffen, langsamer und hierarchischer als in Europa. Das mit der Hierarchie ist nochmal ganz besonders hervorzuheben. Je nachdem, in welcher Branche Sie tätig sind, ob das ein B2C-Geschäft, ein B2B oder B2G, also Business-to-Government-Geschäft ist, ich bin in allen dreien unterwegs mit meinen technischen Hochwasserlösungen Und da verarbeiten wir Aluminium, Stahl, Dichtungselemente, Automatik, Elemente für automatikgetriebene Hochwasserschutzschotte, so nennen wir es mal so, Klappschotte beispielsweise. Ich nenne das Flip-Up Flat Barriers oder Drop-Down Flat Barriers und so weiter. Da ist dann Elektronik noch mit dabei. Da ist es halt ein bisschen mehr als nur Stahl und Aluminium. Und da ist es oftmals so, dass sie Anfragen bekommen, die ja erstmal dann von einer niedrigeren Ebene ausgeführt werden. Da reden sie noch nicht mit dem Chef. Das tun sie vielleicht, wenn es um eine Produktionsanlage geht, also reinen Anlagenbau oder Maschinenbau, wo sie mit dem Produktionsleiter reden. Ja, weil es da auch sofort ums Eingemachte geht. Da geht es ja darum, sie wollen mehr bekommen. Also der Kunde möchte mehr bekommen, er möchte mehr produzieren, weniger Energie ausgeben, weniger zum Beispiel für Dampf oder für Elektrizität. Ja, vielleicht weniger Einsatzstoffe, wobei das ist meistens durch die Mixtur oder durch die Formeln der Herstellung ja vorgegeben. Meistens geht es ja darum, einfach mit weniger Aufwand mehr zu produzieren, also auch einen höheren Durchsatz zu erzielen, höhere Stückzahlen zum Beispiel zu erzielen, geringere Wartungsintervalle zu haben. Darum geht es oftmals. Und jetzt haben sie so eine Anfrage von jemandem, der eigentlich sich darum erstmal gar nicht kümmert, weil dessen Aufgabe ist das, ich sage mal, das ist die fünfte Hierarchie, meistens sogar noch darunter, ist dem Einkauf angegliedert und diese Leute wollen einfach nur 3 Stück Papier, 3 Angebote haben. Und dann sieht man weiter. Ja, also da muss man aufpassen und sie müssen rechtzeitig sehen, dass sie ihre Beziehungsarbeit betreiben, weil der Fehler vieler Unternehmen ist, dass diese ihre Produkte präsentieren, ohne vorher die Beziehungsarbeit zu leisten, die in diesen Märkten entscheidend ist. Mit demjenigen aus dem Procurement haben sie Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen. Dem ist das auch meistens völlig egal. Der ist auch gar nicht daran interessiert. Und oftmals haben diese Leute noch nicht mal die Freiheit, mit ihnen Kaffee trinken zu gehen, wenn sie dort sind. Ist mir in Abu Dhabi passiert, Architekturbüro, war ein Projekt für Saudi-Arabien. Und ich musste mich dann reinschummeln, wo ich wirklich, indem ich dann vorgegeben habe, oh, ich bin ja gerade hier vor Ihnen vor der Tür, was übrigens stimmte, weil ich zufällig einen Termin hatte um die Ecke in einem Café und habe dann festgestellt, oh, da ist ja mein Kunde, das Architekturbüro ist ja nur so 2 Straßenzüge weiter. Und dann habe ich mich reingeschummelt. Das macht man ja in Deutschland auch ganz gerne. Funktioniert bei den Großunternehmen, aber überhaupt nicht mehr. Da können Sie nicht einfach so reinschneiden. Das war früher einmal, kenne ich auch noch von meiner Zeit, als ich wenigstens zweimal die Woche bei BASF in Ludwigshafen vorgesprochen habe, da bin ich einfach hingefahren. Ne? Da brauchte ich gar keine festen Termine mehr. Also, Beziehungsarbeit nach wie vor wichtig, dass Sie im Vorfeld schon mal gucken, welche Art von Projekten sind das denn und wer sind dort die Entscheider und wie sind die Prozesse. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sich damit auskennen. Ansonsten können Sie sich die Arbeit sparen, Sie brauchen gar kein Angebot abgeben. Wenn Sie das nicht kennen, dann sind Sie in dem Augenblick, wo Sie Wettbewerb haben, was ich auch habe, gerade aus China, dann sind Sie sowieso teurer. Ja, also wenn Sie nicht wissen, welche der Qualitätsmerkmale zum Schluss ausschlaggebend sind, um eine Entscheidung in Ihrem Sinne herbeizuführen, dann ist das vertaner Liebesmüh. Ja, also ich sage ja nicht, dass man da nicht anbieten soll generell, sondern ich bin eigentlich ein Freund davon, immer irgendwo ein Angebot mal rauszuhauen, weil es kann ja auch sein, dass die anderen gar nicht anbieten und dann sind sie auf einmal der Einzigste. Ja, und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass sie ja dann einfach eine gute Kommunikation auch zu dieser fünften Ebene aufbauen und dann wird es irgendwann mal die vierte Ebene und die dritte und die zweite und irgendwann dann landen sie beim Vertragsabschluss auf Ebene Nummer 1. Das dauert, das kostet Geld, es kostet aber auch vor allen Dingen erstmal sehr viel Nerven, sich da durchzuwühlen, weil sie permanent den Leuten hinterher telefonieren müssen und dann machen sie mal einen WhatsApp-Call nach Abu Dhabi. Da ist WhatsApp gesperrt, auch nach Dubai, in Katar. Es geht nur in Bahrain im Mittleren Osten. In Südostasien glücklicherweise ist das nicht gesperrt. Dort können sie gut telefonieren. Auf den Philippinen haben die meisten Viber mit V geschrieben. Ja, das ist das Pendant zu WhatsApp. Also auch so ein Tipp nebenbei noch, bevor ich gleich zu Kapitel 2 komme. richten Sie sich diese ganzen Messenger-Dienste ein. Also ich habe die ganze Bandbreite davon. KakaoTalk für Südkorea, WeChat für China. Natürlich den Messenger von Facebook, der dann komischerweise mitunter doch wieder geht. Imo beispielsweise für Katar und Botum für Dubai. Das sind so die gängigen Dienste. Und wenn Sie es schaffen, mit diesen Leuten dann erstmal dort die Privatnummer auszutauschen, wo dann auch diese Privat-Messenger-Dienste laufen. Auf der Firma ist das meist gesperrt, das dürfen die gar nicht, das wird nicht gern gesehen. Aber dann reden Sie mit den Leuten doch am Wochenende privat. Dann haben Sie ja endlich die Möglichkeit, in diese Beziehungsebene einzutauchen. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, werden Sie merken, dass sich das entwickelt. Da sind wir übrigens, ich komme jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber da sind wir bei einer wichtigen Sache, die je nachdem, was Sie für ein Business betreiben, auch zu beachten gilt. Wenn Sie zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, im Beispiel, wir sind in Singapur, da wird von Montag bis Freitag gearbeitet, das ist westlich, in ganz Südostasien ist das so. Aber wenn Sie in Katar tätig sind oder in Saudi-Arabien, dann ist der Freitag der Bettag, also der Freitag ist der Sonntag und am Samstag ist dann auch frei und am Sonntag wird gearbeitet. Sonntag ist deren Montag sozusagen. Das heißt, wenn Sie da wirklich ein Interesse haben, in diese Märkte zu gehen, dann werden Sie nicht umhinkommen, am Sonntag auch die eine oder andere Kommunikation zu machen. Ja, Sie können das nicht jedes Mal auf die Wochentage verschieben. Dann bleibt Ihnen Montag bis Donnerstag, wenn Sie mit Regierungsstellen zu tun haben, die arbeiten Donnerstag sowieso nur bis mittags und sporadisch. Also dann haben Sie praktisch nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Und wenn Sie von den Tagen auch zwei Tage weg sind, bleibt Ihnen ein einziger Tag. Das ist zu wenig, um in solche Märkte reinzukommen. Wenn das Geschäft einmal läuft, können Sie sich anders organisieren. Aber ich erwähne das nur, finden Sie da eine Möglichkeit, auch wenn Sie einen Vertriebsleiter haben beispielsweise, lassen Sie den am Sonntag mal telefonieren. Und wenn der dann von Ihnen mal eine Gegenleistung haben möchte, dann erlauben Sie ihm doch bei der nächsten Dienstreise einfach das Wochenende noch in dem Fünf-Sterne-Hotel ranzuhängen und zahlen Sie ihm den Aufenthalt. Dann ist der happy, das kostet Sie einen Bruchteil. Dafür wird er aber künftig sich am Sonntag hier in Deutschland hoffentlich dann auch ein Bein ausreißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Kultur schlägt Technik, ja, also nicht unterschätzen. Kapitel 2, ich habe ja gesagt, es sind kurze Kapitel, das war jetzt ein Einwurf von der Seite, ziemlich viele Einwürfe. Mittelständler unterschätzen häufig die Bedeutung lokaler Partner. Ich habe das Kapitel zweimal Marktkenntnis ist Pflicht genannt und habe drei Unterpunkte. Handelspartner vor Ort helfen, die Sprache und Geschäftskultur zu verstehen. Diese wissen auch, welche Formalitäten und Genehmigungen notwendig sind. Und sie öffnen Türen zu Kunden, die ausländischen Anbietern sonst verschlossen bleiben. Es ist einfach so, wenn Sie von außerhalb kommen, ich merke das in meinen Gesprächen täglich. Während ich das jetzt aufzeichne, bin ich gerade in Deutschland und es ist manchmal sehr ermüdend, stundenlang diese Telefonate und E-Mails und Nachrichten zu verschicken, nur um irgendwie den Ball im Spiel zu halten. Das heißt, es ist hier sehr viel aktive Akquisearbeit nötig, obwohl die Anfrage schon gelaufen ist, die haben Sie ja erhalten. Sie müssen diese Projekte aufbauen. Und das ist das, was viele Firmen unterschätzen oder auch gar nicht so in diesem Maße können. Das heißt, Sie brauchen jemanden, ein Terrier. Früher in der, das war hier, Bertie Fuchs war 1974 da in der Europa- und Weltmeisterschaft zu 11, war der Terrier. Der hat sich als linker Verteidiger, das war so ein Wadenbeißer gewesen. Und genau so einen brauchen Sie, der nicht aufgibt, der immer wieder in den Angriff übergeht, auch und selber aktiv ist, ja, um sich diese Projekte zu sichern. Die Zeiten, wo Sie verteilen und nur ein Stück Papier rausschicken, die sind alle längst vorbei, weil Sie einfach diesen Wettbewerb haben von Firmen, die aktiv sind. Und wenn Sie, ich komme nochmal auf den Mittleren Osten zu sprechen, dort tätig sind oder werden wollen, da haben Sie ein Heer von Indern, 1,4 Milliarden Inder und die gut gebildeten gehen ins Ausland oder viele davon und die finden Sie im Mittleren Osten. Das ist die größte Nation, wie sagt man, die größte Schicht von, oder die größte Gruppe von ausländischen Arbeitern, gefolgt von den Filipinos, die aber oftmals dann im Servicebereich tätig sind. So, also an diesen Indern kommen Sie überhaupt nicht vorbei. Ja, und wenn eine Firma so jemanden vor Ort hat, der dann auch in einer Branche ist, wo zum Beispiel viele Inder sind, dann brauchen Sie einen Inder. Wenn Sie das nicht haben, haben Sie Schwierigkeiten. Ja. Sie haben von Hause aus schon mal Schwierigkeiten. Jetzt ist Indien ja auch sehr groß. Es gibt ja sehr, sehr große Unterschiede zwischen Nord, Süd, Ost und West, auch was die Nahrung angeht. Und die Sprache ist unterschiedlich, auch wenn man dort überall Englisch spricht. Ich will damit nur sagen, Sie müssen sich vor Ort irgendwo einen Partner suchen. Ja, das ist ein Thema für sich. Ja, ich hab dafür drüber ja auch in meinem Blog geschrieben, auf asiaforwinners.de und auch jetzt, glaube ich, in LinkedIn ist das schon raus. Ich glaube, ich habe es gerade geschrieben, ist noch gar nicht veröffentlicht, wo ich nochmal auf die unterschiedlichsten Arten der Handelspartner vor Ort eingehe. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich sage nur, Sie brauchen irgendwen vor Ort, wenn Sie da bestimmte Dinge vorhaben. Ja, und der Praxistipp ist, beginnen Sie nicht mit dem Big-Player-Traum. Also, dass Sie da so dieses ganz große Projekt machen wollen und starten wollen. Starten Sie doch mit einem Pilotprojekt. Bilden Sie Referenzen und aus kleineren Aufträgen. Und diese sind dann der Schlüssel, um Vertrauen zu gewinnen und Ihren Fuß in die Tür zu kommen. Ja, also Marktkenntnis ist Pflicht. Besser mit jemandem vor Ort. Und Kapitel 3 habe ich genannt, Kommunikation anpassen. Also was in Europa funktioniert, kann in Asien als unhöflich oder zu direkt wahrgenommen werden. E-Mail-Fluten oder aggressive Preisnachlässe schrecken ab. Ja, in Ländern wie Japan oder Südkorea ist Zurückhaltung Teil des Geschäfts. Ja, was immer ein bisschen schwierig ist, weil manchmal weiß man nicht so richtig, soll ich mich jetzt zurückhalten, der Höflichkeit willen oder nicht? Und dann merkt man, wie eine andere Firma auf einmal brutal zu einem in die Seite grätscht. Und man sagt, hoppla, das ist aber jetzt gar nicht zurückhaltend. Ja? Also man darf sich davon auch nicht irreleiten lassen, wohin gesagt wird, dass Asiaten immer so zurückhaltend und höflich sind. Ich war mal bei einer Baubesprechung in einem Baucontainer in Malaysia unterwegs, so auf halber Strecke Richtung Singapur, von Kuala Lumpur aus gesehen. Und südlich Richtung Singapur sind wir gefahren. Und da war eine Baustelle mit meinem damaligen Geschäftspartner. Haben uns das angeguckt und ich war in der Baubesprechung drin. Und das waren so irgendwie angeführt, so 12 Leute um den Tisch. Und irgendwann standen die schon auf, haben die Hände auf den Tischen abgestützt und wollten sich praktisch gegenseitig an die Gurgel über die Tische. Waren so 2 Tische zusammengestellt. Also die Oberkörper waren schon rübergebeugt. Das fehlte nur noch, dass einer ausholt. Und ich wollte was sagen. Und da hat mir mein Singapurer Partner an Oberschenkel gefasst und hat seine Hände reingedrückt in meinen Oberschenkel nach dem Motto, halt die Klappe, Andreas, und sei jetzt ruhig, das ist unser Ding hier. Und so war es auch. Hinterher waren wieder alle gut Freund, aber die haben sich angebrüllt und angeschrien und gemacht. Da war nichts von asiatischer Höflichkeit und Zurückhaltung. Das sollte man wissen, weil wir sollten uns nicht einlullen lassen von dem Gedanken, dass man alles mit sich machen lassen muss. Nein, das muss man nicht. Aber es kommt auf die Form an und auf den Zeitpunkt natürlich an. Ja? Vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Ja, und dann sollten Sie auch bei Präsentationen visuell klar und einfach sein. Ja, ich liebe das ja auch. Am besten lange technische Texte und viel Erklärung. Macht mir auch Spaß. Ja? Aber das will keiner hören. Meistens ist es so, dass Sie Leute dort haben, die auch nur, die gerade mal so ansatzweise verstehen, was sie tun. Wie gesagt, je nachdem, das mag in verschiedenen Branchen unterschiedlich sein, aber das erlebe ich immer wieder. Ja, ich habe das auch erlebt, als ich für Seewasserfiltrationsanlagen unterwegs war und eine Roadshow, da war ich, glaube ich, 3 Wochen in Malaysia unterwegs und habe eine Roadshow gemacht. Also jeden Tag so irgendwie an die 3 Firmen besucht. Und einmal waren wir bei einem Unternehmen, da bin ich reingegangen und da waren nur Männer im Gesetz, im besten Alter, also ich würde mal sagen so um 50, irgendwie sowas, die hatten alle Nordsee-Erfahrung, das waren Schotten gewesen. Ja, die ersten 20 Minuten, glaube ich, habe ich kein Wort verstanden, was die gesagt haben, dann habe ich mich an den Akzent gewöhnt und die sich auch an mich, die hatten Ahnung. Die waren erfahren, die waren alle auf Bohrinseln in der Nordsee gewesen. Ja, die wussten, wenn es um Feststofffiltration geht, also Partikel aus Seewasser rauszufiltrieren beispielsweise, dann haben wir da ganz schnell auf einer Ebene miteinander gesprochen. Also das war insofern gut. Am nächsten Tag habe ich dann bei einem großen französischen Anlagenbauer vorgetragen. Und da waren nur Youngster gewesen. Ja, da kam dann raus, irgendwie war eine wichtige Sitzung angesetzt worden. Alle Leute, die was zu sagen hatten, waren nicht da. Ich habe nur die Auszubildenden gehabt, also die Jungspunde. Die haben sie dann reingeschickt, damit die sich mal anhören, was so einer wie ich zu erzählen hat. Die hatten von nichts eine Ahnung. Ja, das passiert ihnen auch und das passiert ziemlich häufig, dass sie da einfach dann auch mit falschen Leuten zusammen sind und dann alles wieder und wieder, again and again erklären müssen. Also, Erfolgsfaktor setzen Sie auf visuelle Darstellung, einfache Sprache und vor allem Geduld. Ich halte es immer mit der Sendung mit der Maus. Wer Kinder hat, hat das gesehen. Ich gucke das immer noch ganz gerne mitunter, weil wenn dann erklärt wird, wie zum Beispiel die Stahlseile von Skiliften hergestellt werden und installiert werden, dann finde ich das hochspannend. Oder wie ein Schiffshebewerk funktioniert oder ganz einfach, wie die Pfirsiche in die Konservendose kommen und die dann verschlossen wird. Also spannende Sache. Und genauso müssen Sie Ihre Sachen auch erklären, dass auch die Leute vom Einkauf das verstehen. Und dann können Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale mitteilen. Aber teilen Sie das nicht mit in Längenmaßen oder das wiegt 500 Gramm weniger. Dann sagen Sie, wenn das 500 weniger wiegt, dass Sie das viel einfacher mit einer Hand heben können. Als Beispiel. Also, wo ist der Nutzen für den Kunden? Stellen Sie das entsprechend raus. Ja, und mein letztes kurzes Kapitel, Präsenz zeigen. Ist Reisen und persönliche Treffen, die sind unverzichtbar. Also, viele Geschäfte werden, eigentlich die meisten, werden nicht per Videocall, sondern am Tisch abgeschlossen. Ja, also oft bei einem gemeinsamen Abendessen. Das wird wieder der Fall sein, wenn Sie zum Beispiel für die Produktion verkaufen von einem Unternehmen, ja, die mit ihrer Maschine beispielsweise einfach mit einer Verpackungsmaschine vielleicht einfach ihren Ausstoß verdoppeln oder um 25% erhöhen, dann werden sie sehr wahrscheinlich mit dem Produktionsleiter dort mehr zu tun haben, weil der muss das verantworten und dann ein entsprechendes Abendessen haben. Und die lokale Präsenz, wenn Sie die dann haben, also wenn Sie dann da sind entsprechend, ja, ob jetzt mit einem Handelspartner oder allein, das zeigt Commitment und Respekt. Und planen Sie immer mehr ein. Also es bringt überhaupt nichts, jetzt als Beispiel nach Dubai oder Singapur zu fliegen oder nach Manila oder Bangkok und Sie sind da 2 oder 3 Tage. Das bringt nichts. Also planen Sie da mindestens eine Woche ein. Eigentlich müssen Sie 2 Wochen einplanen. Weshalb sage ich das? Weil sich auf einmal Möglichkeiten ergeben, an die sie vorher gar nicht gedacht haben. Da kommen auf einmal Termine zustande, es kommen Quereinladungen zustande. Da lädt sie auf einmal die deutsche ausländische Handelskammer ein, weil die ihr Monatsmeeting haben in einer Bierbar. Und dann kommen sie dazu und hier erfahren sie von den anderen alteingesessenen Produzenten und Geschäftsführern, wo die Musik spielt. Das ist Gold wert. Aber wenn Sie dann schon wieder abreisen, können Sie niemals teilnehmen an solchen Sachen. Sie sind immer außen vor. Und Sie werden auch niemals in diesen Kreis vordringen. Also das sowieso nicht mit einmal ein Bier trinken, aber immerhin ist das mal eine Möglichkeit. Und Sie werden vielleicht mehrfach zu einem Kunden hingehen müssen, weil einmal reicht nicht. Einmal ist vielleicht eine halbe Stunde und dann wird es interessant. Dann kommen Sie in 2 Tagen nochmal wieder und dann sagt er, oh, das ist sehr interessant, revidieren Sie das mal bis Donnerstag 18 Uhr oder 17 Uhr oder bis zum Morgen. Und dann kommen Sie nächste Woche Dienstag nochmal hin. Dann kriegen Sie Freitag einen Anruf, können Sie Dienstag kommen. Ja, als Beispiel. Und ich glaube, das versteht sich von selbst im Business, dass Sie immer Tickets buchen, die flexibel sind, die Sie umbuchen können und nicht, dass Sie das billigste Ticket nehmen, was Sie bekommen. Das kann ein Backpacker machen. Aber nicht im Geschäftsleben, wenn Sie dort flexibel sein müssen. Ja, gerade im Mittleren Osten gilt, wer nicht vor Ort ist, wird nicht ernst genommen. Gilt übrigens auch auf den Philippinen, gilt auch in Vietnam, gilt in Thailand, in Indonesien. Es gilt eigentlich fast überall auf der Welt. Und jetzt seien Sie mal doch mal ehrlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen etwas von einem chinesischen Unternehmen kaufen, ein Anlagenteil, was Sie vielleicht brauchen für Ihre eigene Produktion. Und Sie kommunizieren nur mit jemandem über WeChat in China. Würden Sie da einfach dann kaufen? Ich meine, jetzt kommt ja noch eins hinzu. In dem Augenblick, wo Sie sich einig sind über die Technik, das Produkt, dann haben Sie noch die Lieferzeit und jetzt kommt's. Und die Zahlungsbedingungen. Und da beginnt es doch interessant zu werden, weil keiner will die Katze im Sack kaufen. Ja, und wenn sie sich nicht kennen, dann ist das sehr abträglich für einen Geschäftsabschluss. Weil dann steht immer der Verdacht im Raum, na, wer weiß, ob der liefert, wer weiß, ob der zahlt. Ja, also sie müssen früher oder später vor Ort sein. Und das bedeutet auch, ich schreibe das immer wieder in meinen LinkedIn-Posts, dass sie sich vorher genau Gedanken machen müssen über einen Plan. Und sie brauchen natürlich ein Vertriebssystem, einen Prozess für ihren Vertrieb. Ich nenne den Vertrieb ja mittlerweile technischer Vertrieb 4.0. Und 4.0 ist eigentlich ja, zwingend Pflicht, aber viele Unternehmen sind bei 3.0, die sind immer noch stehen geblieben in der Entwicklung. Sie haben eben nicht diese Prozesse, die eine Teilautomatisierung gewährleisten, die eine differenzierte Kundenansprache auf die Bedürfnisse der Kunden hin vorproduziert, automatisiert haben. Ja, das brauchen sie alles, wenn sie sich in solche Abenteuer stürzen. Ja, das brauchen sie vielleicht nicht, wenn es mal um eine einzige Anfrage geht und sie auch keine größeren Ambitionen in einem Land haben. Aber in dem Augenblick, wo sie sagen, das kann man ausweiten, dann ist das zwingend erforderlich. Ansonsten werden sie viel Lehrgeld bezahlen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und das wird sie teuer zu stehen kommen und sie werden halt ihre Ziele nicht erreichen. So, und wie immer zum Schluss gibt es noch einen goldenen Nugget von mir. Der internationale Vertrieb ist kein Sprint, sondern er ist ein Marathon. Ja, und auch heute diese Folge, ich hatte ja kurze Kapitel versprochen und dann sind mir doch noch einige Dinge durch den Kopf gegangen und jetzt wird es doch wieder mittellange Strecke hier. Also es ist ein Marathon, der internationale Vertrieb. Sie haben drei Punkte, die Sie berücksichtigen müssen. Die Kultur verstehen, bevor man verkauft. Lokale Partner nutzen, um Türen zu öffnen. Beziehungen pflegen, bevor Preise verhandelt werden. Und Sie sagen, das ist ja banal, ist es. Dann frage ich mich nur, warum wird das oft und meistens gar nicht so gehandhabt? Also wer diese Regeln beachtet, wird langfristig erfolgreich sein und sich von Wettbewerbern abheben, die nur ihre Technik exportieren wollen. Ich hoffe, und das sollte rauskommen in dieser Folge, das funktioniert heute so nicht mehr. Ja, wenn Sie jetzt denken, das klingt ja genau nach dem Weg, den wir gehen sollten, dann lassen Sie uns gerne sprechen. Ja, egal ob Sie in der Schweiz, in Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Deutschland ansässig sind. Ich unterstütze mittelständische Technologieunternehmen dabei, internationale Märkte strukturiert zu erschließen. Ja, wir sind bei Technischen Vertrieb 4.0. 5.0 klopft schon an die Tür. Das ist aber ein anderes Thema, wenn die Integration der künstlichen Intelligenz noch dazu kommt. Nützt übrigens nichts, wenn Sie 4.0 nicht erreicht haben. Dann brauchen Sie an 5.0 gar nicht denken. Das wird nicht funktionieren. Glauben Sie es mir. Ja, und ich unterstütze mittelständische Technologieunternehmen dabei, lokale Partner zu finden und den Vertrieb so aufzustellen, dass Kultur, Technik und Geschäft ineinander greifen. Ja? Also, wenn das interessiert, den Link zum kostenfreien Strategiegespräch, das ist über LinkedIn, da ist ein Kalendereintrag, können Sie Termine umsonst buchen und so weiter. Diesen Link hier finden Sie hier bei dem Podcast in den Shownotes, in den Beschreibungen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Mein Name ist Andreas Klippe. Ich helfe Mittelständlern, ihre Technik international erfolgreich zu machen, ob in Europa, im Mittleren Osten oder in Asien. Vordringlich, aber auch wenn Sie nach Mittelamerika, Südamerika, Australien, Afrika gehen wollen oder in Europa expandieren. Die Prozesse sind exakt die gleichen. Und die Prozesse, die Sie vor allen Dingen in Ihrem Unternehmen etablieren müssen, bevor Sie loslegen und sich ein Ticket kaufen. Meine Botschaft an Sie, seien Sie exzellent in Ihrer Technik und verstehen Sie die Kultur Ihres Zielmarktes und tun Sie es jetzt, bevor es der Wettbewerb tut.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.